Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Sacharja 9, Vers 9, der Bibelvers, der über der heute beginnenden Woche steht. Ja, herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst am ersten Advent. Schön, dass ihr alle da seid, dass wir heute Gottesdienst feiern können. Ich möchte mit uns beten. Gott, du bist groß und unbegreiflich. Heute feiern wir ersten Advent und beginnen damit, die Zeit, uns auf Weihnachten vorzubereiten, auf die Geburt deines Sohnes. Und das ist das Unbegreiflichste schlechthin, dass du deinen geliebten Sohn auf diese Welt geschickt hast, damit wir leben können. Danke, Gott. Und danke, dass wir in unserem Glauben daran nicht alleine stehen, dass wir hier als Gemeinde zusammen sein können, aber dass wir auch wissen, dass ganz viele Christen auf dieser Welt heute auch Gottesdienst feiern. Segne du uns und deine Christenheit. Amen. Ja, wir feiern ja ersten Advent, habe ich ja gerade eben gesagt. Und irgendwie fehlt ja da noch, dass die Kerze brennt. Ich habe eine Idee. Ich habe nämlich gerade den Milan gesehen. Milan, du bist doch eingeschult worden in diesem Jahr, ne? Magst du die erste Kerze anzünden? Ja. Na, dann komm mal nach vorne. Guck mal, die ganz große hier zuerst. Hier sind Streichhölzer. Ah, oh, super, gleich beim ersten Mal. Toll. Dankeschön, Mina. Prima. Vielen Dank. Ganz viel Dank. So. Jetzt ist erster Advent perfekt, oder? Wir haben ja gerade eben aus dem Lied Macht hoch die Tür drei Verse gesungen. Allerdings nicht die drei, die ich gemeint habe. Aber Macht hoch die Tür ist ja ein ganz bekanntes Adventslied. Und ich finde es ganz spannend, ob wir es jetzt tatsächlich aus dem Kopf hinkriegen, die dritte und die vierte Strophe noch zu singen. Weil, haben wir nicht. Ah, doch, haben wir. Und die nächste? Ah. Aber obwohl dem Land haben wir doch nicht gesungen, oder?
Weißt du nicht mehr, was du gesungen hast,
Schwester? Weißt du es denn noch, Bruder? Ja? Mensch, dann singen wir doch noch die letzten beiden. Ja, Mann, ich bin krank, Huber.
Amen.
Wenn man sich bei den Liedstrophen schon vertüdelt, kann man sich wenigstens bei der Moderation hinsetzen. Ne? Ja, als wenn ich das vorher gewusst hätte und den Stuhl schon hingestellt habe. Nee, Quatsch. Endlich ist Advent. Die so ganz besinnliche Zeit im Jahr fängt an. Oh, jetzt so einen schönen Weihnachtstee. Der riecht auch ganz lecker. Mmh. Möchtest du eins abhaben? Ja, musst du dir eins holen. Traut Carola sich nicht. Dann esse ich eben doch alleine. Möchte vielleicht jemand anders ein Herz abhaben? Lukas kaut ja Kaugummi, der kann ja gar nicht. Ja, ihr müsst schon herkommen. Also hintragen tue ich es euch nicht. Ich teile mit euch, aber ihr müsst es euch schon holen. Na, solange der Vorrat reicht. Oh, Advent schmeckt doch gut, oder? Bevor ich es mir jetzt noch gemütlicher mache, stehe ich noch einmal auf, weil ich möchte gerne die Kinder in den Kindergottesdienst verabschieden. Und da ich weiß, dass ihr heute schwer arbeiten müsst und mit der Vorbereitung des Krippenspiels anfangt, guck mal an hier. Proviant.
Das heißt, also alle Kinder der mittleren und großen Gruppe dürfen sich jetzt mir anschließen und mit mir nach oben. Also erstmal gehen wir
natürlich. Und die Kleinen? Da geht Annette schon los. Roger, ich dachte schon gerade, du gehst jetzt auch noch mit raus. Ich weiß nicht, wie es euch ging in der Vorbereitung auf den ersten Advent. Mir ist die Adventsstimmung jedenfalls in der letzten Woche ziemlich verhagelt worden, als ich so die Nachrichten hörte und hörte, was in Bombay los ist und was in Bangkok los ist. Die ganz aktuellen Krisengebiete auf dieser Welt, neben all den anderen, von denen man im Moment gar nicht redet, weil sie schon so alltäglich sind. Das ist mir in der Vorbereitung auf diesen Gottesdienst sehr nachgegangen. Ich dachte so, und jetzt? Jetzt bereiten wir uns vor auf das Kommen des Friedensfürsten. So wie es jetzt hier bei uns aussieht. Und dennoch ist es Realität, dass Gott seinen Sohn auf diese Welt geschickt hat. Es kommt ein Schiff geladen, ist das nächste Lied, was wir singen wollen.
Thank you. Ja, ich freue mich ja immer wieder über diese freie Gemeinde. Aber ich komme am Volker nicht ran. Ganz klarer Fall. Ich bewundere das, dass der immer eine ganze Predigt lang, und der predigt ja fast oder sogar manchmal länger als ich, die Bibel in der Hand halten kann und so. Also, tragt meine Schwachheit mit mir mit. Ich bitte euch. Ja, Dorothea, wenn ich drauf dran an... Also ich muss dazu sagen, Dorothea ist ja ein Mensch, der sich gerne vorbereitet, im Gegensatz zu mir. Und Dorothea, vielen Dank erstmal, dass du es heute machst, obwohl du ja wirklich krank bist. Sie hat sich entschuldigt, gestern Morgen kriegte ich eine Mail, dass sie jetzt an diesem Morgen den dieses Programm für den Gottesdienst gestaltet hat. Da stand dann Thema Fragezeichen. Und ich nehme an, dass es deiner Krankheit geschuldet ist, dass du so gelassen warst. Denn ich habe vorher nur eine einzige Mail von ihr gekriegt, wo ich gefragt wurde, sag mal, worüber predigst du eigentlich? Ich hätte das gern eingebaut. Insofern, aber sie sagte mir vorhin, wenn sie mit mir zusammen Leitung hat, dann ist sie mittlerweile sowieso eigentlich auf alles Mögliche gefasst. Und das ist eigentlich eine gute Einleitung in die Predigt. Ich will mal eine Vorfrage stellen. Ist es denn wirklich so, ich will jetzt noch nicht mehr bezweifeln, dass hier Leute sitzen, die glauben, dass Gott seinen Sohn in die Welt gesandt hat? Ja. Aber mal ganz ehrlich, seit ich kein Kind mehr bin, habe ich nie wieder eine Weihnachtsstimmung gehabt. Und ich kann mich jetzt in den letzten Jahren vielleicht damit herausreden, dass ich immer viel zu tun habe oder so, aber ich war ja auch mal Student. Und ich war kein Medizinstudent, sondern Geisteswissenschaftsstudent. Und wir haben durchaus unsere Zeiten gehabt, also zumindest ich. Ich habe noch nie eine Weihnachtspredigt gehabt und ich glaube, ich habe schon immer Adventpredigten gehalten. Und das liegt einfach daran, dass ich zu denen gehöre, das muss ich bekennen, denen eigentlich dieses Thema so ein bisschen abgenudelt ist. Das kommt ja jedes Jahr und ich beneide auch keinen Pastor, der jedes Jahr zum Advent und insbesondere zu Weihnachten mal wieder dieses Thema aufgreifen muss. Es ist immer dasselbe Thema, hat keine Freiheit. Es ist ganz egal, ob da eigenes Erleben des Predigers dahinter steht oder nicht. Es ist ein vorgegebenes Thema, was ja in einen Bereich fällt, der kulturell sehr stark besetzt ist. Ja, also ich liebe Weihnachten. Ich habe eine gesunde Familie und auch eine gesunde große Familie und für solche Leute ist Weihnachten natürlich ein tolles Fest. Ich weiß aber auch um einige, die Single sind und familiär nicht so gut bestückt, die hassen bzw. fürchten sich nachgerade vor Weihnachten. Ähnlich geht es dann mit diesem ganzen Weihnachtsrummel oder all diesen Dingen, die für uns eigentlich mit Weihnachten zusammenhängen. Ich mag das alles, aber so richtig was mit Christus zu tun hat das eigentlich nicht. Ich habe deswegen beschlossen, dass ich nicht etwas über Kenia, obwohl ich voll von dieser Reise bin, erzähle, sondern ich werde über einen Text predigen und das ist Lukas 1, die Verse 1 bis 25. Also das Vorweihnachtsgeschehen. Und habe mir überlegt, ganz egal, was dieser Text sagt, du schreibst jetzt Dorothea an, das war gestern Morgen, und sagst dir, über diesen Text predigst du. So. Und ich kann gleich am Anfang bekennen, da ist jemand, nämlich der Lukas, für den bedeutete Weihnachten sehr, sehr viel. Und was ich glaube, was es ihm bedeutete, das möchte ich heute mit euch teilen. Und ich lese zunächst den Text. Da es nun schon viele unternommen haben, einen Bericht von den Ereignissen zu verfassen, die sich unter uns zugetragen haben, wie sie uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, hat es auch mir gut geschienen, der ich allen von Anfang an genau gefolgt bin, es dir, hochedler Theophilus, der Reihe nach zu schreiben, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Es war in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, ein Priester mit Namen Zacharias, aus der Abteilung des Abia, und seine Frau aus den Töchtern Aarons und ihr Name Elisabeth. Beide aber waren gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war, und beide waren in ihren Tagen weit vorgerückt. Es geschah aber, als er in der Ordnung seiner Abteilung den priesterlichen Dienst vor Gott verrichtete, traf ihn nach der Gewohnheit des Priestertums das Los, in den Tempel des Herrn zu gehen und zu räuchern. Und die ganze Menge des Volkes stand betend draußen zur Stunde des Räucherns. Ihm aber erschien ein Engel des Herrn und stand zur Rechten des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, wurde er bestürzt und Furcht kam über ihn. Der Engel aber sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört und Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Und er wird dir zur Freude und zum Jubel sein und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken und schon von Mutterleibe an mit heiligem Geist erfüllt sein. Und viele der Söhne Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren und er wird vor ihm hergehen in dem Geist und der Kraft des Elia, um der Väter Herzen zu bekehren, zu den Kindern und Ungehorsame, zur Gesinnung der von Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Und Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich dies erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist weit vorgerückt in ihren Tagen. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht und ich bin gesandt worden, zu dir zu reden und dir diese gute Botschaft zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht sprechen können bis zu dem Tag, da dies geschehen wird, dafür, dass du meinen Worten nicht geglaubt hast, die sich zu ihrer Zeit erfüllen werden. Und das Volk wartete auf Zacharias und sie wunderten sich, dass er so lange im Tempel verweilte. Als er aber herauskam, konnte er nicht zu ihm reden. Und sie erkannten, dass er im Tempel ein Gesicht gesehen hatte, und er winkte ihnen zu und blieb stumm. Und es geschah, als die Tage seines Dienstes zu Ende waren, ging er weg in sein Haus. Nach diesen Tagen aber wurde Elisabeth, seine Frau, schwanger und zog sich 5 Monate zurück und sagte, so hat mir der Herr getan in den Tagen, in denen er mich angesehen hat, um meine Schmach vor den Menschen wegzunehmen. Ja, so viel zu dem Beginn des Weihnachtsgeschehens nach Lukas. Ich würde ganz gerne kurz ein paar Dinge über Lukas sagen, die aus meiner Sicht wichtig sind, um diesen Text zu verstehen und auch die Botschaft des Lukas zu verstehen. Lukas ist ja einer der 4 Evangelisten, die bis heute als Evangelisten anerkannt sind und hat wie jeder Evangelist natürlich einen Schwerpunkt und auch einen bestimmten Blickwinkel. Das ist bei ihm so, dass er ähnlich wie wir alle Heide war. Es war so ein griechischer Arzt, der war kein Jude. Und er schrieb an den hochverehrten, hochedlen Theophilus, was bedeutet, dass er es hier mit einer sehr hochstehenden Beamtenpersönlichkeit im Römischen Reich zu tun hatte. Dem schrieb er einen Bericht über Jesus. Und er wollte diesen Bericht so wahrheitsgetreu und detailgetreu wie möglich machen. Er beschäftigt sich daher nicht so sehr mit speziell jüdischen Fragen, wie wir es in Markus oder Matthäus haben, sondern er ist aus unserer Sicht eigentlich der modernste Evangelist. Er führt beispielsweise, nur um ein Beispiel zu nennen, den Stammbaum von Jesus nicht auf Abraham zurück, so wie es für Matthäus selbstverständlich war, Abraham als Stammvater, sondern auf Adam. Der Lukas tut etwas, was meist übersehen wird, was damals eigentlich gar nicht ging. Er hat natürlich auch nach Jesu Zeiten gelebt und geschrieben, das heißt, er hat schon zu Jesu Zeiten gelebt, aber er geht ganz selbstverständlich davon aus, wir sind alle Kinder Adams und deswegen gilt die Botschaft Gottes, die gute Botschaft Gottes uns allen, ob wir nun Juden oder Christen sind. Das ist so wichtig, für uns ist das überhaupt gar kein Thema mehr und das schon seit ungefähr 1900 Jahren. Aber damals, wenn man sich Matthäus anguckt, wenn man sich Paulus anguckt, der dafür ja mehrfach fast einmal sogar ansatzweise gesteinigt wurde von den Juden, war das ein Thema. Ja, da ist also jemand, der überschreitet mal soeben die Grenzen. Und dieser jemand, der berichtet dem Theophilus, und das ist das Zweite, was ganz wichtig ist, wenn man den Lukas verstehen will, muss man seinen Anspruch verstehen, detailgetreu zu sein. Er sagt, genau so ist es gewesen. Ich bin zwar kein Augenzeuge, aber ich habe so genau recherchiert, wie es mir möglich war, und ich unterlege das auch mit Daten. Also der erste Bericht fängt gleich an, er sagt nun nicht das Datum des Herrschaftsjahres des Herodes, aber er ordnet das zeitlich sehr genau ein, er ordnet das örtlich sehr genau ein und das zieht sich auch durch den Bericht des Evangelisten durch. Das ist ganz wichtig, gerade wenn wir auf Wundergeschichten oder hier zum Engel kommen. Und das Dritte ist, der Lukas ist voll davon. Für den Lukas ist das sein Lebenswerk. Der Lukas versucht hier etwas realitätsgetreu zu berichten, was sein Leben ausmacht. Helmut Gollwitzer, den ich ja sehr schätze, oder lebt ja nicht mehr, aber hat ein kleines Büchlein über die Auslegung des Lukas-Evangeliums geschrieben und das hat er überschrieben mit Die Freude Gottes. Das ist aus der Sicht des Exegeten, des Theologen Helmut Gollwitzer, die Essenz dieses Evangeliums. Und ich finde, das passt sehr gut auf Lukas, das passt sehr gut auf den Schreiber dieses Evangeliums, der, wenn wir davon ausgehen, dass er der Schreiber war, das ist so ein bisschen umstritten, aber die Mehrheit sagt schon, dass er das ist. Es gibt andere Befunde in der Bibel, die sagen, die ihn also sehr genau örtlich und auch zeitlich zuordnen zu Paulus. Er hat Paulus also der Arzt Lukas hat Paulus in Rom im Gefängnis mehrere Jahre begleitet. Das ist es, was irgendwann in seinem Leben, ob es das Ende seines Lebens war oder nicht, wissen wir nicht, sein Leben ausgemacht hat, die Freude Gottes. Und er will von diesem, was sein Lebenszweck und sein Lebenssinn geworden ist, so detailgetreu und wahrheitsgetreu wie möglich berichten. Das ist sein Anspruch. Und dieser Bericht, der fängt nicht etwa an, und über wen will er berichten? Über Jesus. Und mit wem fängt er an? Mit Zacharias. Warum fängt er nicht mit Jesus an? Ich meine, er will ja über Jesus sprechen. Das versteht man eigentlich tatsächlich nur, wenn man diese Vorrede verstanden hat. Er will detailgetreu sein. Der Lukas schafft es innerhalb von diesen paar Versen, den Übergang des Alten Testamentes in den Beginn des Neuen Testamentes zu schildern. Da braucht er, ich brauche vielleicht 25 Minuten für diese Predigt und werde unwahrscheinlich viel mehr Worte verbrauchen, als er in diesem geballten Text gebraucht hat, für eine sehr viel größere Botschaft. Lukas beginnt seine Geschichte nach seiner Einleitung, indem er klar macht, worum es ihm eigentlich geht in dem gesamten Evangelium, damit, dass er den Plan Gottes als Thema Nummer 1 nimmt. Und er sagt, also er sagt es nicht so, aber er sagt, Leute, es geht hier bei der Einleitung meiner Geschichte darum, dass Gott einen Plan mit den Menschen hatte. Und dieser Plan wurde erfüllt. Und ich schildere den Beginn der Erfüllung dieses Planes. Das war wohlgemerkt zu einem Zeitpunkt, wo die Maria noch nicht schwanger war. Wo man also auch sagen könnte, das eigentlich fängt es ja da erst an. Frühestens. Das ist sein Thema. Und er sagt, es ist ein gewichtiges Thema. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Und es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, gleich am Anfang verstehen, es geht nur um Gottes Wirken. Das macht er so deutlich ab Vers 5 fortfolgende, es geht nicht um den Menschen, es geht um die Antwort des Menschen, auch in diesem Text, aber es geht um Gottes Plan, es geht um Gottes Timing und es geht um Gottes Wirken und um nichts anderes. Nun ist es so, das werden wir im Laufe der Predigt sehen, das mit Gottes Plan und dem Erkennen mit Gottes Plan ist ja so eine Sache. Ne? Der Zacharias, der hatte da so seine Schwierigkeiten mit. Aber zunächst einmal zu Gottes Plan. Der Lukas ist detailgetreu, hatte ich gesagt. Und ich möchte das auch erläutern, wieso das wirklich so ist, dass es hier sein Thema geht, was er an verschiedenen Punkten aufhängt und wo es ihm nicht wichtig genug sein kann, dass wir das begreifen. Erstens. Der Zacharias antwortet, wir sind erstens alt und zweitens unfruchtbar. Also meine Frau. Auch schön. Das war die Frau, die unfruchtbar ist. Nebenbei bemerkt er, der Lukas ist der Evangelist, bei dem die Frauen den höchsten Stellenwert haben. Das ist für die Frauen hier in der Gemeinde vielleicht schön zu hören. Auch hier, der Lukas war schon, ich will nicht sagen revolutionär, aber war schon seiner Zeit in gewisser Weise weit voraus. Denn auch im Römischen Reich, da sollen wir uns bitte nichts vormachen, galt die Frau gar nichts. Aber wirklich gar nichts. Ja, also wenn hier Annette da wäre, würde sie es mir auch juristisch, wir haben ja römische Grundlagen studieren müssen als Juristen, du bist ja aber auch da, bestätigen können. Entschuldigung, Olaf war nicht, also Olaf wird es mir hoffentlich bestätigen können. Da gab es den Pater Familias und fertig, dem gehörte alles, die ganze Macht. Die Frau hatte nichts damit zu tun. Die hatte keine Rechte, die erbte auch nichts. Im Gegenteil, sie wurde dann mitgeerbt, im Zweifel vom Kaiser. Das nur nebenbei. Bei Lukas überspringt das, ein griechischer Arzt. Bei ihm hat die Frau einen hohen Stellenwert, aber egal, das ist im Moment nicht unser Thema. Was aber sehr wohl unser Thema ist, Lukas macht deutlich, dass er sagt, wenn wir uns diese Begebenheit angucken, dann kann es nicht deutlicher sein, dass der Zacharias damit zunächst gar nichts zu tun hat, auch nichts zu tun haben konnte, ja, mit der Geburt des Johannes, um die es da ja ging. Wenn er sagt, ja, also bitte, also alles was recht ist, mein Lieber, aber mag hier vielleicht ein Irrtum gewesen sein. Geh nochmal zu jemandem, der jünger ist als ich. Das zweite Indiz ist, dass in diesem Text zum Ausdruck kommt, dass Gabriel dem Zacharias den Namen des Sohnes vorgibt. Das ist unerhört. Das war das Recht des Vaters für sein neugeborenes Kind, insbesondere wenn es auch noch ein Sohn war. Die Juden waren da nicht anders als die Römer. Ja, also das war sein erstgeborener Sohn. Das war immer der Vater, der den Namen gab. Das ist überhaupt keine Diskussion. Gabriel sagt, du nennst den Johannes. Ende der Durchsage. Es ist nicht dein Zutun. Das, was hier passiert, das, was ich dir hier ankündige und das, was mit dir und deiner Frau und dem Sohn passieren wird, das hat nichts letztlich mit dir zu tun. Das ist Gottes Wirken. Und der Name, den er nennt, ist Programm. Gott ist gnädig. Gott hilft auf. Gott hilft. Und er gibt damit gleich am Anfang des Evangeliums das Thema des Evangeliums vor. Gnade. Gnade bitte zweifach gesehen, denn erstens ging es den Israeliten seinerzeit vielleicht so ein bisschen so wie einer schrumpfenden Gemeinde oder einer seit Jahren schrumpfenden Gemeinde oder einer, meine Eltern sind mal in Emschenhagen in eine Gemeinde gekommen, die bestand noch aus 3 Ehepaaren. Und dann haben sie einen Hauskreis angefangen mit diesen beiden anderen Ehepaaren, kaum noch ein Ehepaar, und dann wuchs die Gemeinde im Laufe der Zeit, so nach 5-6 Jahren, aus verschiedensten Gründen dann bis auf, ich glaube, 150 Leute an. Mittlerweile sind sie, glaube ich, wieder bei 20. Aber die Israeliten waren in einer Zeit, wo sie, und das tat auch der Zacharias, denn was tat er da vor seinem Räucheraltar? Er betete, und er betete das Gebet der Juden: Herr, lass den Messias bald kommen. Und das beteten die jetzt schon seit Jahrhunderten, die Juden. Aber er kann nicht. Und wenn Lukas sagt, das Thema dieses Evangeliums ist Gnade, dann ist das zweifach zu verstehen. Erstens, es geht jetzt wirklich los. Und zweitens, es geht um Gnade. Es geht um Gnade in dem Sinne, dass es Gottes Tun ist, was jetzt losgeht, aber es geht auch um Gnade in dem Sinne, dass jetzt sich Dinge auch ändern, für die ihr schon so lange betet. Nach meinem Plan, nach meinem Zeitplan. Das nächste Zeichen, warum das hier um Gott geht und nur um Gott, ist, wen wählt Gott aus? Und wo wählt er aus? Dieses erste Zeichen passiert im Tempel, nicht im Stall von Bethlehem. Das passiert an dem heiligsten Ort derer, die seit Jahrhunderten um den Messias beten. Und wem passiert es? Einem, der einen untadeligen Leumund hat. Also wer so ein Arbeitszeugnis bringen würde zu mir oder Studienzeugnis, würde sofort eingestellt werden. Im juristischen Bereich. Besser geht's nicht. Ja, das ist also, das ist AAA, sagt man ja heute. Dreifach A. Und dieses Leumundszeugnis hat er nicht, weil er so ein toller Arbeiter nur ist, sondern weil er ganz offensichtlich Gott so zugewandt war, weil er das alles so ernst nahm. Er nahm das alles so ernst, weil er Gott verstehen wollte, nah sein wollte. Und das war allgemein anerkannt. Unzweideutigkeit. Es soll kein Raum für Zweifel geben an dem, was hier geschieht. Das ist das, was Lukas uns sagen will. Ja. Und dann? Engel. Jetzt wird es natürlich interessant. Heinz Zahn zum Beispiel sagt, es ist aus dem Bereich der Legende. Ist, für den Argumentationslehrer ist das, also bin ich natürlich, aber wir haben ja auch Exegese gehabt im Studium, ist es natürlich Zirkelschluss. Nicht? Also es geht nach dem Motto, wir sind jetzt im 20. Jahrhundert und es gibt keine Engel. Wir sind aufgeklärt. Das war damals so, die haben Sachen, Phänomene so beschrieben, wir tun das nicht mehr. Und deswegen, das ist natürlich das Reich der Legende. Heinz Zahn schätze ich sehr, möchte ich dabei sagen. Ich stimme ihm nicht zu. Gollwitz dann nebenbei auch nicht und andere auch nicht. Wenn wir Zahn zustimmen würden, würden wir im Prinzip den Lukas so ein bisschen ad absurdum führen. Nicht? Also dann war es das mit seiner Detailgetreue. Dann, also niemand wirft auch dem Lukas vor, der sei nicht intelligent gewesen. Das kann ihm eigentlich auch keiner vorwerfen, er sei nicht hätte nicht schon damals aufklärisches Gedankengut gehabt, denn er setzt sich ja, wie gesagt, über so einige Grenzen hinvor. Für Lukas ganz klar Engel, und Engel muss auch da sein wegen der Gewichtigkeit. Ich habe mir überlegt, ob der Zahn nicht recht hat, denn ich habe noch nie einen Engel gesehen. Gibt es irgendjemanden hier, der schon mal einen Engel gesehen hat? Ich sag mal, gibt es irgendjemanden hier, der findet, er ist gläubig und hat schon mal einen Engel gesehen? Oh, ihr seid schwache Christen. Ihr müsst eigentlich gar nicht grämen. Nicht allzu sehr zumindest. Es kann doch kommen, nebenbei bemerkt. Die Engel erscheinen im gesamten biblischen Befund nicht mal so ebenso, sondern die erscheinen an richtig, richtig wichtigen Punkten der Heilsgeschichte. Abraham erschien da, und das war so eine ähnliche Szene, ne? kennen wir mit Sarah, mit den zwei Engeln. Lot, also wo es um richtig was ging, wo es so oder so hätte werden können. Noah, da erscheinen Engel. Die erscheinen nicht jeden Tag oder irgendwie sowas, sondern insbesondere nicht der Erzengel Gabriel, der höchste aller Engel. Sondern was Lukas zum Ausdruck bringen will, ist, hier geht es um ein Ereignis höchster Wichtigkeit. Und der Beweis, das ist der Punkt, den Lukas macht, ist, dass das hier der Erzengel Gabriel war. Das heißt, wenn man jetzt sagt, das ist Legende, gut, man mag es sagen, aber es würde so ein bisschen ein Problem sein für Lukas. Nebenbei bemerkt, weder Lukas hat ein Problem damit, von seiner Wahrnehmung her, noch der Zacharias. Den Engel zweifelt der Zacharias überhaupt nicht an. Im Gegenteil, er fürchtet sich sogar. Er reagiert darauf. Er zweifelt was anderes an. Das heißt, wir müssen so ein bisschen uns vielleicht fragen im 21. Jahrhundert, bei allem aufklärerischen Gedankengut, ob wir nicht auch einen Preis dafür zahlen, dass wir aufgeklärt sind. Und wir sind es alle. Niemand von uns glaubt noch so, wie das damals war. Und auch die Welt hat sich entsprechend verändert. Da wollen wir uns nichts vormachen. Aber lasst uns den Engel ernst nehmen. Der Engel, so Gollwitzer, ist die dichteste Gestalt der Gegenwart Gottes. Und schwer zu ertragen. Wer Gott ins Antlitz schaut, muss vergehen. Bei dem Engel ist es fast so schlimm. Der Zacharias, ein gottesfürchtiger Mann, der sich sicherlich auch mit dem Thema Engel auseinandergesetzt hat im Laufe seines Lebens. Er war alt, hat ein langes Leben mit Gott geführt, fürchtet sich sehr. Und braucht den Zuspruch des Engels, wie übrigens auch in der nachfolgenden Weihnachtsgeschichte, fürchtet mich. Er muss eingetuned werden, er muss die Präsenz dieser Ausdrucksform der Gegenwart Gottes, das muss er begreifen lernen, das ist nicht alltäglich. Ja, das wäre ja schön. Nur, und jetzt kommt das Spannende, der Zacharias versagt. Und das sollte uns sehr demütig machen, zumindest mich. Wie ich schon eben sagte, der Zacharias zweifelt nicht an der Wirklichkeit des Engels. Überhaupt nicht. Aber er zweifelt sehr wohl daran, das zeigt, dass er ein durchaus nüchterner Mensch war. Und das, obwohl er Abraham und Sarah ja kannte und obwohl die Gegenwart Gottes so offensichtlich bei ihm war, dass seine Frau noch ein Kind kriegen kann. Was da vorhergesagt wurde. Gott muss sich an der Realität messen lassen. Und in gewisser Weise, nicht nur in gewisser Weise, die Anfrage des Zacharias ist natürlich berechtigt. Lieber Gott, ich bete hier seit ungefähr 50, 60 Jahren, meinetwegen, aber sowas habe ich noch nicht erlebt. Und ganz ehrlich, ich lebe ja nicht im Busch. Da mögen die das ja noch glauben. Ich bin ein gebildeter Mann. Ich gehöre der Priesterkaste an. Der Zacharias war ein reinblütiger Nachkomme Aarons, genau wie seine Frau. Und bei den Israeliten war das so, wenn du Aaronit heißt das, weiß ich, also jedenfalls, wenn du diesem Stamm, dieser Nachkommenschaft angehörst, warst du automatisch Priester. Da gab es keine Priesterschule, gab es natürlich auch, aber es gab keine Prüfung, du warst Priester. Das führte dann auch dazu, dass es unglaublich viele Priester gab, die sich dann diese ganzen Aufgaben teilen musste, weswegen der Zacharias nur per Los überhaupt mal so eine Priesteraufgabe versehen durfte. Der gehörte zu 24 Abteilungen, die sich dann immer abwechseln mussten, eine Woche pro Jahr. Und das waren 20.000, schätzt man damals. Und dann kann man sich ja mal ausrechnen, wenn man 365 Tage zu bedienen hat, wie viele von diesen 20.000 dann dran kamen. Und da musste das Los entscheiden. Und der Zacharias gehörte zur gebildeten Elite Israels. Und es ist vollständig verständlich, dass der sagt, also bitte, ich habe vorhin gesagt, der Zacharias hat auch ein Gebet gebetet, das sie immer gebetet haben. Und man sollte davon ausgehen, dass er das auch so meinte. Herr, schick uns den Messias. Hat ihm auch nicht geholfen. Das hat ihm auch nicht geholfen, zu glauben und ernst zu nehmen. Nicht zu zweifeln. Obwohl es doch genau darum ging. Obwohl hier genau da etwas passierte. Er sagt es ja sogar. Gabriel sagt es, bevor der Zacharias antworten kann, sagt er ja schon, was Johannes wird. Auch, dass er diese Herold-Funktion haben wird. Für den Messias. Hilft ihm nichts. Mein Bruder ist Althistoriker und der hat mir mal im Rahmen des Zweiten Weltkrieges gesagt, kulturell, neben allen anderen, war natürlich der ganze Exodus des jüdischen Kulturguts aus Deutschland eine Katastrophe. Die Angelsachsen haben davon massivst profitiert. Und in Deutschland, schau dir bitte mal jetzt die Kunst- und Musikwelt an in Deutschland, die ist verarmt. So seine These. Er sagt, warum? Weil es hier Linien gibt. Linien, die, Generationslinien von Menschen, wo sich das perpetuiert, wo das weitergetragen wird, dieses Kulturgut. Der Zacharias kam reinblütig von Aaron, war auch noch von seiner Persönlichkeit, also von seinem Hintergrund und von seiner Persönlichkeit vollständig auf Gott ausgerichtet. Und er zweifelt. Als es dann darum geht, zweifelt er. Als es unzweideutig darum geht, zweifelt er. Deswegen soll keiner glauben, dass er nicht zweifeln würde. Soll keiner glauben, gerade dann, wenn ich mir so sicher bin, gerade da, wo ich mir sicher bin, und ich bin mir oft sicher, dass ich nicht doch auf dem Holzweg bin oder dass gerade diese Sicherheit nicht das ist, was mich an dem Erkennen des Willens Gottes hindert. Wenn es sogar dem Zacharias so ging. Gnade ist Programm. Das Thema des Evangeliums, auch das Thema des Handelns Gottes. Es würde verwundern, wenn der Zacharias jetzt verbrannt worden wäre. Gott erlaubt den Zweifel. Gabriel erlaubt den Zweifel. Zacharias bittet um ein Zeichen, er bekommt ein Zeichen. Nicht unbedingt, dass ihm das Zeichen gefällt. Nehme ich mal an, dass er stumm wird. Denn ich gehe mal davon aus, dass er jetzt schon was zu erzählen hätte, der Zacharias. Und dass er als Theologe und Priester auch gerne was erzählen würde. Und dass er als jemand, der gottesfürchtig ist und der ein so unglaubliches Gotteserlebnis gehabt hat, das dann ja noch nachwirkt und auch nachreifen kann, noch viel lieber was erzählt hätte. Das Zeichen, das ihm gegeben wird, ist, dass er stumm wird und nichts erzählen kann. Vielleicht, weil er gezeigt hat, dass er nicht reif genug ist, um das Richtige zu erzählen. Weiß man nicht. Vielleicht als so eine Art Bestrafung, auch das weiß man nicht. Wichtig ist aus meiner Sicht, ihm wird ein Zeichen gegeben, ihm wird die Frage gewährt, ihm wird der Zweifel nicht angerechnet. Er wird gnädig behandelt. Und der Herzenswunsch von Elisabeth und Zacharias, davon kann man ausgehen, geht in Erfüllung. Wichtig dabei, er geht nur in Erfüllung, und das ist aus meiner Sicht auch gerade für den Bereich der Seelsorge sehr wichtig, er geht nur in Erfüllung aufgrund des, wie würde man heute sagen, bigger pictures. Er geht sozusagen en passant in Erfüllung, um die Messias-Geschichte ins Rollen und in Gang und weiterzubringen. Er geht in Erfüllung, weil der Messias kommt. Weil das ein Teil der Geschichte Jesu ist. Ein Teil der Geschichte Gottes mit den Menschen. Und in diesen Teil, in diese Gnade eingebettet, geht der persönliche, sehr fokussierte Wunsch des Ehepaars Zacharias, oder es war ja wahrscheinlich nicht mal mehr ein Wunsch, sie hatten sich ja wahrscheinlich abgefunden mit dem. Aber auf einmal passiert hier dieses, eine solche Gnadengabe. Aber es ist ja eine oft gefragte Stelle, wenn ich bete und ich bin wirklich verzweifelt und es passiert nicht so, wie ich mir das vorstelle, gibt es Gott noch? Oder was ist mit Gott? Bin ich in meiner Beziehung? Oder was ist da? Da ist keiner von uns gefeit drum. Wir müssen, auch wenn es in der konkreten Situation unter Umständen hart ist, immer, es muss immer darauf hingewiesen werden, es geht zunächst immer um die allumfassende Gnade. Es geht zunächst immer darum, auch gerade in meiner Beziehung zu Gott. Und dann, wenn es dem Timing Gottes, dem Plan Gottes entspricht, dann wird das auch passieren. Es muss aber nicht passieren. Und ich kann es nicht erkennen, ob dieser Wunsch richtig ist und aus welchen Gründen er mir nicht erfüllt wird oder doch erfüllt wird. Meistens wird er wie hier auch erfüllt aus einem ganz anderen Grund. Gar nicht, weil das deren Herzensbedürfnis ist, sondern aus einem völlig anderen Grund. Und wer weiß, was geschehen wäre, wenn diese Begebenheit zwischen dem Zacharias und dem Engel nicht passiert wäre. Was aus dem Johannes geworden wäre. Ob das dann alles seinen Gang so genommen hätte, wenn sein Wunsch anderweitig erfüllt worden wäre, ohne dass er begriffen hat, dass es nur sozusagen eine Beigabe ist. Für das konkrete Weihnachtsgeschehen sagt mir dieser Text Folgendes. Erstens, die Heilsgeschichte Rogers für dich. Auch für dich. Mit allem, was dazugehört. Zweitens, erwarte das Unerwartete. Geh bitte nicht davon aus, dass dein Leben so weitergeht, wie es bisher ist. Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir alle irgendwann mal Todesfälle und Krankheitsfälle und auch Glücksfälle erleben, sondern ich meine mit Gott. Erwarte nicht, dass du auch nur im Ansatz begreifst, wie Gott tickt. Und dass du auch nur im Ansatz Gottes Timing begreifst. Das tust du nicht. Das tust du mitnichten. Und du kannst nur eins tun, du kannst versuchen, dich vorzubereiten, um dann zu erkennen, um dann offen zu sein dafür. Und dann und auch nur dann wirst du, Roger, begreifen, was das mit der Geburt Jesu auf sich hat. Ich musste so ein bisschen schmunzeln, weil ich wieder den Eindruck hatte, dass Gott über mich lacht. Ich hatte ja am Eingang gesagt, dass ich zu denen gehöre für die Weihnachten mehr so, das kommt dann und dann ist es auch schön, aber so richtig, na klar, ich muss mich schon so ein bisschen drauf einlassen. Darauf muss ich mich einlassen. Und dann wird Weihnachten, mein ganz persönliches Weihnachten, relativ unwahrscheinlich, dass das am 24.12. irgendeines Jahres der Fall ist, aber das persönliche Weihnachten, die Ankunft Jesu an meinem Leben, das ist es ja, was wir letztlich feiern. Mit der Geburt Jesu feiern wir den Beginn. Geschichtlich war es so, dass es noch über 30 Jahre dauerte, bis es dann losging. Aber die Botschaft ist doch, die Ankunft Jesu in dem Leben von Roger Schwarz, die fängt dann an. Sie hat schon angefangen natürlich. Ich habe Erlebnisse mit Gott gehabt. Aber das ist die Weihnachtsbotschaft in einer unter Umständen völlig unerwarteten Form. Amen. Auf meinem Programm steht jetzt Gebet. Roger, 5 Minuten. Dorothea, bete ich wirklich so lange, wenn ich bete? Ich möchte uns einladen, gemeinsam zu beten. Ich werde dieses Gebet abschließen. Ich wurde vorhin nochmal darum gebeten, auch die Elfriede im Gebet zu bedenken. Ich wurde nicht gebeten, tue es aber trotzdem, die Dorothea im Gebet zu bedenken. Hier sprechen wir von Leuten, die krank sind. Bei Dorothea geht es noch so gerade eben, sie ist ja immerhin hier, aber Elfriede bedauert es wohl sehr, dass sie nicht kommen kann, aber ihr ist es aufgrund ihres Bruches und ihrer derzeitigen Situation einfach nicht möglich und sie lässt die Gemeinde sehr, sehr herzlich grüßen. Es mag andere Anliegen geben, die wir haben, auch freudige Anliegen. Es mag auch sein, dass ich der Einzige bin, der betet, ist auch nicht schlimm. Aber lasst uns wenigstens zur Ruhe kommen und schauen, was Gott uns zu sagen hat oder was Gott vielleicht möchte, dass wir weitersagen und miteinander beten und ich werde es dann abschließen.
Vater, du bist der, der diese Welt gnädig anschaut und gnädig an dir tun will. Und jeder von uns und auch wir als Gemeinde können nur einen sehr, sehr kleinen Teil dieser Welt beeinflussen und sehen auch nur einen sehr kleinen Teil dieser Welt. Aber für diesen Teil sind wir berufen zu beten. Der Lukas hat das so klar gemacht, es ist das gebetsreichste Evangelium des gesamten Neuen Testamentes. Und der Friede bittet um unser Gebet. Und sie bedauert es so sehr, dass sie hier keine Gemeinschaft haben kann, weil ihr das so wichtig ist. Dass sie spüren, dass wir an sie denken, dass wir für sie beten. Dass sie spüren, dass wir Gemeinschaft mit ihr haben. Dass sie spüren, dass du da bist. Herr, und heile sie. Ich weiß, sie ist alt. Und ich weiß nicht, ob das deinem Plan entspricht, aber du hast uns aufgerufen, dich zu bitten. Und das will ich gerne tun. Ich danke, dass Dorothea trotz ihrer Krankheit hier heute gekommen ist und auch geleitet hat und noch leidet. Mach sie gesund, Herr. Es war ein Jahr mit viel Krankheit. Mach sie gesund. Und Herr, du siehst die Anliegen und vielleicht auch die freudigen Sachen, die jeder jetzt so bewegt. Nimm sie auf. Zeig uns, wo wir es einander mitteilen sollen. Zeig uns, wo wir aufeinander zugehen sollen. Zeig uns, wo wir uns so benehmen können, wie du das getan hast und wie du das möchtest. Damit wir in diesen nächsten paar Wochen das, was die Ankunft, die Freude auf die Ankunft bedeutet, im Herzen begreifen können.
Thank you.
habe jetzt die große Freude, einen neuen Menschen auf dieser Erde zu begrüßen. Da sind die Fotos, da ist das Original. Elisa Marie ist da. Herzlichen Glückwunsch, Nicole und Jan Michael. Ganz, ganz viel Freude mit eurem Geschenk, was ihr da anvertraut bekommen habt. Und Gottes Segen. Und ein kleines Geschenk.
Danke.
Ich hatte ja den ersten Segen schon erlebt, weil du sie letzten Sonntag nicht hier war.
Oh ja.
Heißt aber jetzt nicht, dass du es mir verteilt hast, habe ich es mitbekommen.
Oh ja.
Wir haben den schönen Fest auch ein Virus im Lauf gemacht.
Oh ja. 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 Irgendwie war der sehr aggressiv und sehr heftig. Von daher weise Entscheidung. Aber schön, dass ihr jetzt da seid und ja, immer wieder gerne. In der kommenden Woche hat die Duschka Geburtstag, die heute an der Technik sitzt und freut sich bestimmt über viele Glückwünsche. Ja, guckt doch mal, ob er sie telefonisch erreicht kriegt oder per E-Mail oder... Manchmal hilft ja auch so eine ganz altmodische Karte, dass man es nicht vergisst. Zu den Veranstaltungen in der kommenden Woche. Von 9 Uhr bis 9.15 Uhr gibt es die Chance, im Raum der Stille nebenan gemeinsam zu beten. Wer Zeit und Lust hat, ist herzlich eingeladen, einfach dazu zu kommen. Morgen um 15 Uhr trifft sich die Seniorengruppe Ü55 und um 19.30 Uhr der Männerabend. Worum geht's denn? Olli weiß bestimmt mehr, wenn Olli so aufsteht.
Also wir schauen uns einen Film an von Micky. Micky ist ein Kriegsveteran, der an einem schlimmen Krieg teilgenommen hat und der sich nach vielen Jahren auf den Weg macht, um seine ehemaligen Feinde zu treffen. Das ist ein Film, der im Februar von einem Kollegen von mir gedreht worden ist. Ich kenne einige der Leute, die in dem Film mitspielen. Also es ist ein Dokumentarfilm, eine halbe Stunde und danach wird man ein bisschen erzählt. Und ich habe gelesen, dass es was ganz Tolles zu essen gibt. Stimmt das?
Doch, kann sein.
Ja?
Mal gucken, ob ich vorher wieder in der Küche vorbeigehe und rumnasche. Das macht sich vor dem Männerabend immer ganz besonders gut. Jo, am Freitag um 10.30 Uhr trifft sich die Kinderkrabbelgruppe, nicht Grabbelgruppe, sondern Krabbelgruppe. Und ihr trefft euch hier unten im Kinderraum, Barbara, ne? Genau. Ich bin mir bei der nächsten Ansage nicht so ganz sicher, ob das Elterncafé tatsächlich am kommenden Samstag schon wieder stattfindet. Ich gucke mal so in Matthias' Richtung, weil ich weiß, dass gestern heftigst Plätzchen gebacken wurde. Silvia, wie ist denn das? Trefft ihr euch nächste Woche schon wieder?
Nee, das war, glaube ich, als Ersatz dafür gedacht, weil
Weil wir bald noch ein neues Baby begrüßen dürfen. Also die Adventsplätzchen sind schon fertig und damit fällt das Elternkaffee für diese Woche aus. Eine nächste Ansage, die nicht ganz so stimmt, wie sie hier auf der Folie steht. Miriam fängt schon an zu lachen. Es wird nämlich keinen Familiengottesdienst am nächsten Sonntag geben, sondern einen ganz normalen Abendmahlsgottesdienst. Volker Tepp wird predigen. Jo, die nächste Folie zeigt wieder, dass es Advent ist. An den Adventssonntagen gibt es draußen im Flur und hier hinten die Möglichkeit, sich mit allerlei Nützlichem für die Advents- und Weihnachtszeit einzudecken. Ja, schaut einfach mal da, so wie hier vorbei, ob ihr was brauchen könnt. Und wie sagte Volker schon letzten Sonntag so treffend, schon Weihnachten an Ostern denken, beziehungsweise vor Weihnachten an Ostern denken. Es gibt die Chance, vom 13.04. bis zum 19.04. gemeinsam Urlaub zu machen. Wer da gerne mitfahren möchte, da ist Barbara die Ansprechpartnerin. Gibt es da irgendeinen Zeitpunkt, Barbara, wann du spätestens wissen musst?
Ich glaube, 18. oder 19. Januar ist der späteste Punkt, wo ich die Anmeldung haben muss, sonst muss ich eins der beiden, wir haben das in vier Häuser, wir haben zwei reserviert, sonst muss ich vielleicht eins freigeben, weil ich auch schon Anmeldungen aber ich würde mich riesig freuen, wenn einfach Leute Lust haben, von jung bis alt, also wir haben von Kindern bis zu Senioren, alles ist ja schon dabei, kommt einfach mit, wir freuen uns, wenn wir mehr werden.
Also bis Mitte April die Chance, bis Mitte Januar die Chance, sich bei Barbara zu melden.
Das ist sehr preisgünstig.
Das kannst du ja dann alles weitergeben. Ja, an der Gestaltung des Gottesdienstes beteiligt sind heute am Klavier Alfred Buschmann. Herzlichen Dank, Alfred. Gepredigt hat Robert. Ebenso vielen Dank. Mein Name ist Dorothea Gützko. Und nach dem Gottesdienst gibt es die Chance, noch gemeinsam Mittag zu essen, Kaffee und Tee zu trinken, vorne in den Räumen von Martha und Maria. Zum Segenslied bitte ich euch aufzustehen.
Segen komme, habe ich noch eine Ansage, fiel mir eben ein. Und zwar hat mich die, das ist so eine typische Roger-Ansage, weil es noch gar keinen Termin gibt, aber die Gemeindeleitung hat mich vor einigen Wochen angefragt, ob ich bereit wäre, Segnungsgottesdienste zu koordinieren. Die sollen abends stattfinden, ich sage mal, der erste soll dann irgendwann an einem Sonntagabend stattfinden, wahrscheinlich im Januar. Für die, die sich da nicht so richtig viel drunter vorstellen können, als ich noch etwas jünger war, gab es ein Leitertreffen von Jugendarbeit-Mitarbeitern, die gesagt haben, in Kiel, wo ich herkomme, wir brauchen eigentlich auch mal Input. Wir geben immer so viel weiter an die Leute und wir brauchen aber auch mal unter Gleichberechtigten, auch anderen, die was zu sagen haben, müssen wir uns auch mal irgendwie coachen lassen beziehungsweise gegenseitig befruchten. Und das hat zu regelmäßigen Treffen alle 3 Monate geführt ungefähr. Und ganz selbstverständlich entwickelte sich immer am Ende dieser Treffen, wir waren vielleicht 5 bis 15 Leute, eine gemeinsame Segnungszeit, wo die Möglichkeit bestand, dass man einander segnete, sich segnen ließ für konkrete Dinge. Jeder hat ja sehr eigene Dinge. Das war der Beginn meiner Segnungsgeschichte. Auch diese Gemeinde hat ja eine Segnungsgeschichte, gerade wenn es darum geht, dass jemand ausgesandt wird oder den Ort wechselt oder auch andere Dinge. Und ich wurde darum gebeten, einen solchen Gottesdienst mal zu gestalten, natürlich nicht alleine, sondern zu koordinieren. Ich wollte euch das schon mal sagen, Es wird dann irgendwann auch eine offizielle Bekanntmachung mit Termin und sowas geben. Aber ich dachte, so vor dem Segen würde es passen, eine solche Ansage zu machen. Ja, ihr Lieben, dann lasst uns zum Segen schreiten. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und gebe dir seinen Frieden, jenen Frieden, der tiefer ist als alle menschliche Vernunft und alles menschliche Verstehen. Er bewahre deine Herzen, dein Herz und deine Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Geht hin als Gesegnete des Herrn. Amen. Thank you.